Ja, herzlich willkommen bei Business Basics. Heute wird es um das Thema die GmbH gehen. Das ist eine sehr, sehr tolle Gesellschaftsform und ich werde euch heute erläutern, was für Vorteile es hat, wenn man eine GmbH gründet und was das überhaupt ist. Viel Spaß dabei! Ja, um eine GmbH gründen zu können, benötigt man nur eine einzige Person. Man benötigt ein Stammkapital von 25.000 Euro und man kann zudem nicht nur diese 25.000 Euro muss man irgendwie aufbringen können. Man kann sie einerseits wirklich bar einzahlen und dann spricht man von einer Bargründung. Man kann diese 25.000 Euro aber auch als Sachwert, wie zum Beispiel durch Wertpapiere, Büroeinrichtungen, Autos einbringen, dann spricht man auch von einer Sachgründung. Und diese Sachen müssen allerdings wirklich mit einem Gutachten nachgewiesen sein, dass man auch wirklich davon ausgehen kann, dass es 25.000 Euro entspricht. Vorteil ist, dass man nur eine sehr geringe Besteuerung von wirklich hohen Einkünften vornimmt und dass man als Gesellschafter nicht privat haftet, sondern halt nur mit seinen 25.000 Euro Eigenkapital. Das heißt also, in Verlustsituationen darf man sich allerdings nicht von diesem Stammkapital bedienen. Nein, dieses Stammkapital dient nicht dazu, dass man damit abgesichert ist. Nämlich wirklich, wenn man sich an diesem Stammkapital bedient, kann es wirklich zu einer Insolvenz Verschleppung, so spricht man davon, kommen. Also, ja, seid da ein bisschen vorsichtig, liebe Leute. Ja, und wenn man das Stammkapital aufbringt bis zu einer Höhe von 12.500 Euro, dann kann man sich schon im Handelsregister eintragen lassen und das Stammkapital für sämtliche Betriebszwecke nutzen, also zum Ausstatten von Betriebsausstattung, Geschäftsausstattung. Ja. Durch den Eintrag im Handelsregister entsteht die GmbH als juristische Person. Das heißt, sie kann wirklich auch Verträge abschließen und Geschäfte tätigen. Damit der Gesellschaftsvertrag, also die Satzung, gültig ist, benötigt man allerdings eine notarielle Beurkundung. Für diese Beurkundung fallen zusätzlich Kosten in Höhe von 125 Euro an. Ja. Es können außerdem weitere Kosten für die Firmierung bei der IHK oder für den Entwurf einer Handelsregisteranmeldung sowie weitere Kosten für Betreuungsgebühren hinzukommen. Also das ist noch nicht alles. Diese Kosten können allerdings auch schon vom Stammkapital entnommen werden. Dass man sich im Handelsregister als GmbH eintragen muss, ist eine Pflicht. Allerdings hat diese Eintragung auch Vorteile, denn es schützt zum einen den Firmennamen, zum anderen gibt es Auskunft über die wirtschaftlichen Verhältnisse und zeigt somit anderen Geschäftspartnern wirklich auch Seriosität ein. Kommen wir zu den Gewinnanteilen der GmbH. Die werden nämlich im Jahresabschluss ausgewiesen bei den Geschäftsergebnissen und jeweils den Gesellschaftern je nach seinem Geschäftsanteil ausgezahlt. Und der Gewinn kann natürlich zur Eigenkapitalbildung verwendet werden, aber auch Rücklagen können damit generell gebildet werden. Alle Gesellschafter haben ein sogenanntes Mitverwaltungsrecht, das heißt, die Geschäftsführungsbefugnis und die Vertretung können von einem bzw. auch von mehreren Gesellschaftern wahrgenommen werden und können sogar auch von beauftragten Geschäftsführern in Anspruch genommen werden. Was ich noch zum Stammkapital sagen wollte, ist, dass dieses Stammkapital in der Bilanz als sogenanntes gekennzeichnetes Kapital ausgewiesen werden sollte. Und der vom Gesellschafter übernommene Anteil zur zum Stammkapital ist die sogenannte Stammeinlage und der Betrag muss in vollen Euro lauten. Das heißt, die einzelnen Stammeinlagen, die das Stammkapital ergeben, können für die einzelnen Gesellschafter sogar verschieden hoch sein. Theoretisch kann jeder ein Gesellschafter einer GmbH werden, wenn er seine Einlage tätigt. Und das können auch unter anderem juristische Personen sein, also auch Firmen, sowie GmbHs, OHGs, GbRs, was es alles gibt. Und die können sich dann mit ihrem Kapital beteiligen. Als Gesellschafter einer GmbH hat man verschiedene Rechte. So darunter zählt Mitbestimmungsrechte in Angelegenheiten bei der Gesellschaftsversammlung, Informationsrechte. Der Gesellschafter kann also jederzeit in alle Bücher und alle Schriftstücke einen Einblick verlangen und auch Vermögen. Er hat natürlich zum Beispiel ein Anrecht auf seinen Gewinnanteil und ein Bezugsrecht bei Kapitalerhöhungen. Allerdings hat auch so ein Gesellschafter einige Pflichten, die er beachten sollte. Der Gesellschafter muss zum Beispiel seine vereinbarte Stammeinlage einbringen und seine Stammeinlage muss zum Viertel eingezahlt sein. Insgesamt muss also bei einer Bargründung mindestens die Hälfte eines Mindeststammkapitals vorhanden sein. Das sind dann die 12.500 Euro, wovon ich vorhin schon gesprochen habe. Ja, er muss außerdem sehr treu sein, das heißt, er verpflichtet sich auch loyal zur GmbH zu sein, den Gesellschaftszweck der GmbH zu fördern und sich wirklich gut überlegen, mit wem er zusammenarbeitet, weil wenn er auch ein Mitbestimmungsrecht hat, kann es auch schnell zu Konflikten kommen, sodass die Ziele nicht richtig verfolgt werden können. Und das ist natürlich auch immer so ein Risiko, wenn man halt zu viele Gesellschafter hat und alle irgendwie was zu sagen haben wollen, dass es dann auch wirklich nicht vorangeht. Damit ihr so grob wisst, was in einen Gesellschaftsvertrag reinkommt, werde ich euch jetzt einmal die wichtigsten Inhalte sagen, weil es kann auch immer wieder dazu kommen, wenn man einen Gesellschaftsvertrag macht, dass man Fehler reinbaut, was vergisst, dann muss das nochmal nachgeschrieben werden, dann kann es auch wieder zu Folgekosten kommen. Und ja, wenn man das jedoch mit beim Notar macht, dann kann es natürlich, muss es nicht automatisch zu Fehlern kommen, weil er kennt sich auch speziell damit aus. Allerdings sollte man es auch mal grob wissen, damit man sicher gehen kann, dass man auch wirklich alles drin hat. Zwingende Inhalte, beziehungsweise was auch wirklich drin sein sollte, sind die Firma. Also die Firma ist sozusagen der Name und die Bezeichnung der Gesellschaft. Das kann eine Personenfirma sein, eine Sachfirma oder eine Fantasiefirma. Eine Personenfirma ist, wenn man jetzt zum Beispiel Lisa Müller heißt und dann ist es die Lisa Müller GmbH, dann spricht man von der Personenfirma. Bei einer Sachfirma spricht man zum Beispiel von der Waschmaschinen-Service GmbH, also da ist wirklich die Sache mit drin. Oder ein Fantasiename, wie zum Beispiel Lila Raupen Firma, Lila Raupen GmbH. Da, allerdings sollten die Namen nicht zu irreführend sein. Und sie dürfen natürlich auch nicht bereits am Markt bekannt sein und wirklich sich von anderen unterscheiden. Da sollte man sich im Vorfeld bei der IHK melden, ob das schon jemanden gibt, der sowas gemacht hat, der diesen Firmennamen trägt und damit man nicht gleich den gleichen Namen hat. Man sollte außerdem den Besitz der GmbH angeben. Das heißt, wo ist der Ort? Das hängt natürlich auch von der Gewerbesteuer, hängt davon auch ab. Außerdem muss er vom Handelsregister und vom Notar bereits in der Gründung angekommen sein. Und im Zweifelsfall ist es dann so, dass es ein sehr strittiger Punkt auch sein kann. Ja, bei dem Auslandsbezug ist es auch natürlich möglich, dass man das steuerrechtlich wirklich nicht zwingend halt angibt. Und ja, man sollte außerdem den Gegenstand der GmbH reinbringen, das heißt, welche Tätigkeiten werden in der GmbH ausgeführt, und die werden dann auch formuliert und genauer im Vertrag erklärt. Außerdem sollte das Stammkapital und die Einlagen, in welcher Höhe sie eingezahlt sind, und sollten im Gesellschaftsvertrag drin sein. Und außerdem sollte drin stehen, welcher Gesellschafter welchen Teil übernimmt. Und generell sollten halt, wie gesagt, 50% in der Stammeinlage drin schon eingebracht werden. Ja, es können auch weitere Regelungen individuell von der Situation abhängig im Gesellschaftervertrag drinstehen. Das sind keine gesetzlichen Vorschriften mehr, aber die könnten auch auf jeden Fall drin stehen. Das macht zum einen Sinn, wenn Gesellschafter zum Beispiel Erben haben, damit die GmbH da übernommen wird und die Gewinnanteile an die Erben weitergegeben werden. Ja, also weitere Regelungen sind zum einen das Ausscheiden eines Gesellschafters, wie es geregelt ist. Die Wettbewerbsverbote spielen eine Rolle, sowie der Todesfall und die Vertretungsbefugnisse der Gesellschaftsführer. Man ist dann natürlich am Anfang eines solchen Vertrages immer sehr, 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 sehr schnell überfordert. Und was man natürlich vermeiden sollte, also nicht so ratsam ist, dass man halt auch wirklich so ein Musterprotokoll nimmt. Und man sollte halt wirklich auch schauen, ob diese Musterprotokolle wirklich auf einen zutreffen. Ansonsten sind solche Musterprotokolle ganz hilfreich, weil das schon alles vorher drin steht. Allerdings muss man wirklich gucken, ob es wirklich die Formulierungen auf einen auch zutreffen. Ja, und bevor halt wirklich so eine notarielle Beurkundung stattfindet, sollte man sich den Gesellschaftsvertrag wirklich zwei, dreimal durchlesen, auch mit anderen Personen besprechen, weil jede weitere Änderung kann natürlich zu weiteren Kosten kommen. Und bis zu 1.500 € kann man sich vom Stammkapital bedienen und das halt für den Gesellschaftsvertrag, für die Gründung nutzen. Allerdings sollte es halt auch nicht überstiegen werden. Eine sogenannte Mitgliedschaft, wenn man einen Geschäftsanteil besitzt, dann kann man natürlich eine Beweisurkunde sich ausstellen lassen, und das ist natürlich sozusagen eine Bestätigung, dass man die Rechte und Pflichten bekommt, und der Wert des Geschäftsanteils ist mit sozusagen der Nennbetrag, nicht mit diesem Nennbetrag der Stammeinlage identisch. Der kann natürlich größer sein als die 25.500, aber auch viel, viel geringer. Und der Mindestbetrag richtet halt sich immer nach dem Einkommen, beziehungsweise wie viel die natürlich haben. Da gibt es zum Beispiel auch Besonderheiten, wenn man eine Mini-GmbH gründet. Die kann man schon mit 1 € Stammkapital gründen. Allerdings ist die Gewinnausschüttung sehr begrenzt, da jeweils immer 25% des Gewinns wirklich angespart werden müssen, um das Stammkapital von 25.000 € zu erreichen. Ja, genau. Und man nennt das auch die UG. Und die UG ist halt eine Unternehmergesellschaft, und sie ist auch haftungsbeschränkt vorgeschrieben. Und der Eintrag im Handelsregister erfolgt wirklich dann erst mit dem Erreichen der wirklichen Stammkapitalhöhe von 25.000 €. Die GmbH besteht aus jeweils den Geschäftsführern, den Aufsichtsrat und der Gesellschaftsversammlung. Ja, das sind diese drei Organe. Der Aufsichtsrat ist grundsätzlich dafür zuständig, für die Mitbestimmung. Man kann es sich so vorstellen, dass der Aufsichtsrat wirklich kontrollierend da ist, um wirklich die Geschäftsführung zu kontrollieren und zu schauen, ob die gesetzlichen Regelungen halt eingehalten werden. Er kontrolliert also auch den Jahresabschluss und für einen Aufsichtsrat sind immer 3 Mitglieder mindestens, ja, vorgeschrieben. Ein Aufsichtsrat ist natürlich nicht Pflicht, er kann von den Gesellschaftern beschlossen werden. Und je nachdem, wie viele Mitarbeiter, wie hoch der Umsatz ist und wie wichtig das ist für die Gesellschaft da, wird so ein Aufsichtsrat gewählt. Ja, und neben dem Aufsichtsrat gibt es noch die Gesellschafterversammlung. Das heißt, alle Gesellschafter werden zusammen, ja, treffen sich zusammen und sind die Beschlussfassenden. Und sie treffen natürlich dann den Beschluss über zum Beispiel die Abberufung der Geschäftsführer, die Gewinnverwendung und die Erteilung von Prokura. Jeder einzelne Euro des Geschäftsanteils ist eine Stimme wert. Das heißt, je mehr natürlich man Stammeinlage reinpackt, desto höher ist natürlich auch die Stimme, die man hat. Nicht nur der Aufsichtsrat, sondern auch die Gesellschafterversammlung ist für die Kontrolle also die kontrollieren auch den Geschäftsführer bzw. die Geschäftsführer. Ja, und wie läuft eigentlich so eine Gesellschafterversammlung ab? Also die Geschäftsführung muss natürlich erstmal die Versammlung einberufen und verschickt somit auch die Einladung für die Gesellschafterversammlung mindestens eine Woche vor dem Termin an alle Gesellschafter. Diese Einladung muss über einen Postweg mit einem Einschreiben verschickt werden, sodass jeder Gesellschafter eine eigene Einladung erhält. Die Einladung enthält unter anderem die Tagesordnung zur Versammlung und mindestens 3 Tage vor der Gesellschafterversammlung muss diese Tagesordnung dann auch an den Gesellschafter jeden ausgehändigt werden. Um Beschlüsse schließen zu können während der Gesellschafterversammlung, müssen auch wirklich alle Gesellschafter anwesend sein. Das gilt außerdem für spontane Ergänzungen bei der Tagesordnung. Je nachdem können auch individuelle Vereinbarungen zwischen den Gesellschaftern für die Gesellschafterversammlung getroffen werden. Gibt es keine individuellen Regelungen, so gilt, dass die Gesellschafterversammlung beschlussfähig ist, wenn also eine richtige Einladung an alle Gesellschafter versendet wird und genau ein Gesellschafter mindestens die Einladung dann noch wahrnimmt. Hilfreich bei so einer Moderation bzw. so einer Versammlung ist natürlich eine Moderation. Das heißt, jemand, der wirklich einen Überblick für die Tagesversammlung hat, jemand, der mitschreibt. Das ist allerdings auch nicht gesetzlich vorgegeben, dass man das machen muss. Allerdings kann es helfen zur Strukturierung, denn je mehr Gesellschafter auch wirklich dabei sind und es mehr Tagesordnungspunkte gibt, desto unstrukturierter ist, also desto unübersichtlicher ist es und daher auch vom Vorteil, wenn man jemanden bestimmt, der das Protokoll führt. Auf jeden Fall sollte derjenige, der das Protokoll führt, auch seine Unterschrift leisten, damit er einen bewilligt, dass es auch wirklich richtig ist und halt auch vollständig ist. Wenn man jetzt allerdings nicht so viele Gesellschafter hat, sondern als ein Einzelner eine GmbH leitet, dann ist es außerdem wichtig, dass man eine Dokumentationspflicht erfüllt. Und zwar müssen alle Beschlüsse wirklich auch dokumentiert und aufgezeichnet werden. Ja. Dokumentiert wird zum Beispiel die Gewinnverteilung. Gründe für eine Auflösung einer GmbH können sein, dass ein GmbH-Gesellschafter aussteigen möchte und den Verkauf seines GmbH-Anteils dann auch durchführt. Dazu ist eine notarielle Beurkundung wichtig. Und ein anderer Grund kann zum Beispiel auch sein, dass ein Insolvenzverfahren eingeleitet wird oder die Gesellschafter dies beschließen.
Naja, und der Geschäftsführer ist in einer GmbH grundsätzlich dafür da, um halt für die Leitung. Und er hat eine Geschäftsführungsbefugnis und eine Vertretungsmacht und hat natürlich auch mit nach dem Mitbestimmungs Gesetz kann er natürlich auch in der GmbH wirklich als auch als Angestellter agieren.
Ein Geschäftsführer, der hat einen ganz speziellen Geschäftsführervertrag. Dieser Geschäftsführervertrag ist ein Dienstvertrag, der zwischen der Gesellschafterversammlung und dem Geschäftsführer geschlossen wird. Und er hat folgende Inhalte. Zum einen die Vergütung natürlich. Und diese Vergütung ist natürlich beinhaltet ein fixes Gehalt und eventuell eine Tantieme. Und außerdem hat sie weitere Zahlungen, wie zum Beispiel die Vergütung, wie es im Krankheitsfall geregelt ist. Er hat einen gewissen also Urlaubszeit. Und dieser Urlaubszeit, es geht über das Bundesurlaubsgesetz hinaus. Das gilt nicht bei einem Gesellschaft, also beim Geschäftsführer, das ist dann individuell. Und außerdem hat er ein Anrecht auf Reisekostenanspruch, also Ersatz, und kann auch eine spezielle Versicherung haben bei Betriebsunfällen und eventuell auch Pensionszusagen. Und es gibt auch spezielle Wettbewerbsverbote, die in einem Geschäftsführervertrag ausgesprochen werden. Außerdem sind individuelle Vereinbarungen zu einer Kündigung in der Form und der Frist vorgeschrieben. Und das Wettbewerbsverbot ist natürlich auf eine Zeit begrenzt bis zur Beendigung des Vertrages und mit einer Entschädigung vereinbart. Bei den Geschäftsführer, so nennt man das, gibt es einige Dinge zu beachten. Das ist nämlich der Fall, wenn der Geschäftsführer auch gleichzeitig ein Gesellschafter ist. Da muss man natürlich beim Finanzamt angeben, dass man einen Geschäftsführerlohn bekommt. Und da muss man erstmal einen Antrag stellen, schriftlich beim Finanzamt, weil es sonst zu hohen Steuernachzahlungen kommen kann, wenn die Gewinne halt verdeckt ausgeschüttet werden. Das kommt dann dazu, wenn das Gehalt dann wirklich zu hoch angesetzt ist. Und da muss man auf jeden Fall das erstmal beim Finanzamt anmelden. Und darauf achten, dass man wirklich erstmal nicht zu hoch ansetzt mit dem Gehalt. Man kann ja immer noch höher gehen. Man sollte erstmal einen niedrigen Lohn auf jeden Fall ansetzen. Was natürlich auch fraglich ist, wie es mit den Sozialversicherungen abläuft. Denn wenn er ein Angestellter ist im Unternehmen, dann hat er ja theoretisch eine Sozialversicherungspflicht. Allerdings ist es so bei Geschäftsführern so, dass es keine Pflicht besteht. Und man sollte sich da wirklich mit der Krankenkasse und dem Arbeitsamt in Verbindung setzen und das dann nochmal klären, wie es mit der Arbeitslosenversicherung ist und der Krankenversicherung. Denn man sollte auf jeden Fall bei der deutschen Rentenversicherung seinen Status beantragen. Und wenn jetzt diese Sozialversicherungspflicht wegfällt, kann man sich natürlich auch noch gesetzlich freiwillig bei der Kranken- oder Rentenversicherung versichern. Naja, so ein Geschäftsführer ist schon ziemlich wichtig, weil ohne einen Geschäftsführer in einer GmbH ist die GmbH nicht fähig, Geschäfte zu tätigen. Denn sie ist für die Vertretung nach außen zuständig und naja, diese Vertretungsbefugnis kann außerdem nicht beschränkt werden, das bei Rechtsgeschäften. Das heißt, der Geschäftsführer, der kann im Namen seiner Gesellschaft Geschäfte abschließen. Allerdings können diese Geschäfte, die er nach außen abschließt, beschränkt werden durch Gesellschafter, die natürlich dann bei bestimmten Geschäften erstmal eine Genehmigung brauchen von der Gesellschafterversammlung, um bestimmte Geschäfte zu tätigen, die dann diese Genehmigung benötigen. Wenn allerdings mehrere Geschäftsführer da sind, dann gilt natürlich, dass die Geschäftsführer nur gemeinsam etwas wirklich ein Geschäft tätigen können. Das heißt, es kann sein, dass die gemeinsam sich erstmal zusammen, also sie müssen da dann gemeinsam unterschreiben. Es kann allerdings auch sein, dass man als Einzelvertreter nach außen Geschäfte abschließen kann. Dann spricht man auch von der Einzelvertretung. Und außerdem gibt es sozusagen ein Verbot, das nennt sich die Selbstkontrahierung oder Mehrfachkontrahierung, das ist das sogenannte In-sich-Geschäft. Und es empfiehlt sich natürlich auch, mit einem Notar darüber zu sprechen, inwieweit man diese Vertretung nach außen nutzt. Diese Selbstkontrahierung kommt dann zustande, wenn der Geschäftsführer mit sich selbst als eigene Person ein Geschäft abschließt. Und das kann natürlich ausgenutzt werden und zu Missbrauch führen. Ja, und das war's schon mit dem Thema GmbH. Ich hoffe, es war ein sehr übersichtlicher Überblick. Und ich habe mein Bestes gegeben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich versuche von Tag zu Tag immer besser zu werden. Also lasst mich gerne wissen, was ich besser machen kann, damit ich für euch den besten Input natürlich liefern kann. So, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, man hört sich wieder. Eure Business Basic Ramona.